Okay, ich habe zwei gute Nachrichten für euch heute Morgen. Die erste gute Nachricht ist, ich werde über das Thema reden, das auf dem Zettel steht. Und die zweite gute Nachricht ist, ich werde nicht eine Bibelarbeit zu 1. Samuel 1 und 2 halten. Ich werde einen anderen Text, einen kürzeren, überschaubareren Text haben für mein Thema, aber trotzdem zum Thema sprechen, nämlich Chancen, Risiken und Nebenwirkungen beim Beten. Ich habe mich lange vorbereitet tatsächlich, und ich sage das jetzt auch in der Aufnahme, auf diesen Text in 1. Samuel 1 und 2 und habe dann gemerkt, hey, das passt nicht, und vor allem habe ich so wenig Zeit noch jetzt übrig, dass es sowieso nicht gepasst hätte, zwei Kapitel hier reinzupacken. Von da habe ich einen ganz kurzen Text nachher aus den Evangelien zu diesem Thema. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen beim Beten. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist. Ich arbeite sehr viel mit jungen Leuten, die unterwegs sind als Bibelschullehrer in die Weltmission, in den hauptamtlichen Dienst. Und ich merke immer wieder eine Sache, auch in meinem eigenen Leben, als ich davor stand, was ist meine Berufung, was soll ich eigentlich tun? Ich stand vor der Entscheidung, okay, studiere ich Elektrotechnik in Esslingen, war da auch schon eingeschrieben, oder studiere ich Theologie in Bad Liebenzell? Und es war so eine schwierige Entscheidungszeit, was ist mein Weg eigentlich? Und ich hatte so viele falsche Ideen über das, wie Gott redet, wie Gott leitet, wie Gott lenkt. Und deshalb ist meine Perspektive so ein bisschen zugegangen, verengt worden, bis hin zu großen Glaubenszweifeln in Bezug auf meine Beziehung zu Gott. Und ich möchte heute Morgen über dieses Thema reden, indem ich diese Risiken und Chancen und Nebenwirkungen beim Beten, dass ich glaube, entscheidend beim Gebet, das ist ja dieses Großthema, Gott hören, um zu gehorchen, ist die richtige Perspektive zu behalten. Die richtige Perspektive zu behalten im Leben und zu bekommen von Gott her. Zwei Männer, die begehen fast zur gleichen Zeit, fast dieselbe Dummheit und begehen ein Verbrechen, kommen zufälligerweise fast zur gleichen Zeit vor einen ähnlichen Richter in der gleichen Stadt und werden fast zur gleichen Haftzeit eingebunkert ins gleiche Gefängnis. Die Wärter in diesem Gefängnis, die machen sich immer einen Spaß daraus, zu schauen, wer von den Gefangenen, die neu kommen, kriegen denn zuerst so ein Lager- oder Gefängniskoller? Wer dreht denn zuerst durch und tun da Wetten abschließen da drauf? Und diese beiden Männer, die kommen in dieses Gefängnis, in ihre Zellen hinein, und die Wärter beobachten sie über die nächsten Tage und Wochen. Und der eine Mann, der wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer deprimierter. Immer düsterer sein Blick, er hat keinen Appetit mehr, beim Freigang raus in den Hof ist er nicht mehr dabei, hat keine Lust mehr Sport zu machen und ist einfach komplett entmutigt. Und der andere Mann, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, der wird immer fröhlicher, der wird immer begeisterter, immer leidenschaftlicher, und die Wärter, die wissen nicht, was los ist. Und so gehen sie an einem Abend rein und reden mit den beiden Gefangenen. Und sie gehen rein zu dem einen, der immer deprimierter wird, und fragen ihn, hey, wieso wirst du denn immer deprimierter? Und er sagt, ja, wenn ich abends auf meiner Pritsche liege, dann schaue ich hoch zu meinem Fenster und dann sehe ich die Gitter. Und ich denke, Mensch, ich hab's versaut. Mein Leben, das hat keinen Sinn mehr. Okay, das können die Wörter verstehen. Die gehen dann rüber zu dem anderen Gefangenen, der immer fröhlicher geworden ist, und fragen ihn, hey, warum wirst denn du immer fröhlicher und immer mutiger und leidenschaftlicher? Naja, sagt der Gefangene, wenn ich abends auf meiner Pritsche liege, dann schaue ich hoch zu meinem Fenster und dann sehe ich die Gitter. Und hinter dem Gitter, da sehe ich die Sterne. Und ich weiß, dass wenn ich hier rauskomme, es nochmal ein Leben für mich gibt. Und das zeigt mir so ein bisschen etwas von dem, was es heißt, dass entscheidend in deinem und in meinem Leben immer die Perspektive ist. Die Perspektive, die ich haben kann, sehe ich die Sterne hinter den Gittern, wo ich manchmal drinstecke. Entscheidend ist die Perspektive für dein Leben, auch für dein Gebetsleben. Wie du die Umstände deines Lebens einordnest, ist bei dir in deinem Leben das sprichwörtliche Glas immer halb voll oder halb leer? Wie du die Dinge siehst, werden dich Dinge motivieren oder deprimieren. Du wirst besorgt werden oder kannst gelassen weitergehen, gestresst sein oder ruhig. Die Umstände können dich zum Wachsen animieren oder immer zum Stagnieren. Du kannst kindisch bleiben oder kindlich vertrauend mit Gott weitergehen. Du kannst die Umstände einordnen in der richtigen Perspektive, entweder immer zum Schlechten denken oder zu wissen, dass alle Dinge zum Besten irgendwo mitwirken müssen. Im Gespräch mit vielen Leuten, vielleicht als Gemeindepastor über die letzten 15 Jahre in der Gemeindegründung in Südamerika, immer wieder in der Seelsorge, in Gesprächen mit jungen Leuten, verheiratet, mit Singles, immer wieder kam die Aussage, Pastor Ede, ich sehe keinen Ausweg. Diese Aussage, ich sehe keinen Ausweg, ich sehe nicht, wie es weitergehen soll, ich habe keine Perspektive für mein Leben, ganz klar. Und die Bibel, die sagt es deutlich. Es gibt einen interessanten Vers in den Sprüchen, Kapitel 29, Vers 18. Sprüche 29, 18, da heißt es, wo keine Offenbarung ist. Wo keine Offenbarung ist, was passiert da? Wo keine Offenbarung ist, verwildert ein Volk. Verwildert ein Volk. Sprüche 29, 18. Und dieses Wort dort für Offenbarung ist dieses ein hebräisches Wort, das heißt Hason. Das bedeutet Vision oder Wegweiser. Wo kein Wegweiser ist, wo keine klare Richtung ist, keine klare Vision von Gott her, da verwildert ein Volk. Und das Wort für verwildert ist das hebräische Wort Pavra und bedeutet alleine lassen, ohne Kontrolle, ohne Steuerung. Also das könnt ihr heute Nachmittag, heute Abend probieren. Ihr leiht von eurem Papa den dicken Mercedes aus und dann fahrt er bei euch im Dorf oder in der Stadt irgendwo auf den Berg hoch und dann fahrt er auf der anderen Seite runter. Und dann fahrt er runter und irgendwann mal beim Runterfahren lasst das Lenkrad los. Und dann wird das Auto am Anfang noch so einigermaßen gerade laufen und der Mercedes wird auch immer richtig einigermaßen zurückpendeln. Aber irgendwann kommt die erste Kurve, der erste Bordstein, der knallt dagegen und ihr lasst das Lenkrad einfach los und das ganze Ding wird außer Kontrolle geraten. Warum? Weil es keine Lenkung hat. Weil niemand das Ding stabilisiert. Und genau das sagt die Bibel, wo keine klare Vision da ist, keine klare Offenbarung, keine Wegweisung, da gerät ein Leben außer Kontrolle. Ihr kennt diese Geschichte mit dem Flugzeug, das hier abhebt in Echterdingen, loszieht irgendwo Richtung Mongolei, wo auch immer man dahin fliegen muss. Und das zieht dann los Richtung Mongolei und so nach einer halben Stunde gibt's ein riesiges, schweres Gewitter. 20 Minuten lang Blitz, Donner, Blitze schlagen ein, die ganze Maschine wackelt hoch und runter und selbst der Pilot kriegt Angst und die Leute haben Angst und nach 20 Minuten hört das ganze Ding auf und der Pilot, der spricht über die Anlage und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, unsere Kerosintanks sind voll, wir fliegen volle Kraft voraus. Die schlechte Nachricht ist, durch einen Blitzeinschlag sind alle unsere Navigationssysteme ausgefallen. Wir haben keine Ahnung, wohin. Das ist so ein bisschen das Lebensgefühl, das ich bei vielen jungen Leuten abgreife. Die leben ihr Leben volle Kraft voraus, sind im Saft und im Kraft und haben alles, was es so gibt, aber sie haben keine Ahnung, wohin. Keine Ahnung, wohin. Keine Peilung, keine Vision und so gerät vieles durcheinander, außer Kontrolle. Sie haben die Vision verloren. Freundschaften, Beziehungen geraten außer Kontrolle. Die Zukunftsgestaltung, meine Gesundheit, der Dienst in der Gemeinde geraten außer Kontrolle. Emotionen geraten außer Kontrolle, vielleicht deprimiert oder frustriert oder aggressiv. Manche junge Leute verzweifeln daran still und manche werden laut aggressiv und reagieren das ab in anderen Einheiten. Helen Keller, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine amerikanische Schriftstellerin, hat Literaturpreise gewonnen, Literaturnobelpreis. Und sie hat einmal gesagt, sie ist blind geboren, hat dann über eine Christin schreiben gelernt. Sie ist selber Christin durch diese Frau geworden. Und die wurde am Ende ihres Lebens mal interviewt. Und der Journalist, der sie gefragt hat, und ihre Werke gelesen hat, er hat gesagt, ist es nicht die größte Tragödie, Frau Keller, dass Sie blind geboren sind? Stellen Sie sich vor, Sie hätten sehen können, wie viel mehr Sie hätten schreiben können. Ist es nicht die größte Tragödie Ihres Lebens gewesen? Und dann sagt diese Helen Keller, nein, die größte Tragödie ist nicht blind zu sein, sondern sehend und keine Perspektive zu haben. Keine Perspektive zu haben. Sehend und keine Perspektive zu haben. Wissen, nicht wissen, wo es hingeht. Und deshalb ein paar Antworten. Wie bekomme ich Perspektive? Genau im Beten. Aus Markus Kapitel 10. Eine ganz alte Geschichte, die ihr vielleicht kennt von der Kinderstunde her. Und ich möchte sie nochmal neu lesen. Markus Kapitel 10, die Verse 46 bis 52. Da heißt es, Markus 10, 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger, Jesus, und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass Jesus, der Nazarener, es sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Klammer auf, hier würden meine Kinder jetzt sagen, hallo, Klammer zu, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. 5 Dinge, die wir hier lernen von Jesus Bartimäus, die uns diese Perspektive im Gebet geben, die wir ausleben können. 5 Dinge, nicht 5 einzelne Punkte, sondern 5 Schritte, die uns dahin führen, dass wir neue Perspektive und Leitung und Führung im Gebet bekommen. Das erste, erwarte viel. Das zweite, bleib dran. Das dritte, lass los. Das vierte, werde genau. Und das fünfte, sei unzufrieden. Ich bleibe beim ersten, erwarte viel. Erwarte viel. Vers 46 und 47. Da ist so ein Kontrast da, ganz interessant. Da ist Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge. Jesus war eine VIP, eine very important person zu der Zeit. Wir sind knapp eine Woche vor seiner größten Tat, die er überhaupt tut, nämlich ans Kreuz gehen für die Menschheit. Dafür ist er gekommen. Darauf lebte er zu die letzten 3 Jahre. Das ist die Kulmination seines Dienstes, Tod und Auferstehung. Dieses wichtige Ereignis war in seinem Herzen, in seinem Gedanken und es hat ihn beschäftigt, die Tage davor. Wir sehen, ein paar Tage danach ist er im Garten Gethsemane und dieses ganze Ereignis, das vor ihm steht, das bewegt ihn in seinem Herz so stark, dass er sogar Angst davor bekommt, was jetzt alles noch passiert. Und als Jesus hier aus Jericho rauszieht, war das in seinen Gedanken. Eine große Volksmenge war bei ihm, die hat erwartet, was wird er wohl tun? Er hat gesagt, er ist der Messias, was wird er tun? Die Erwartungshaltung war groß. Er hatte viele große Dinge in seinem Herzen und ging jetzt hoch nach Jerusalem. Und dann auf der anderen Seite haben wir Bartimäus. Bartimäus, ein blinder Bettler. Er heißt Bartimäus, weil Bartimäus übersetzt heißt Sohn des Timäus. Der war ein Niemand. VIP und Niemand. Bartimäus war ein Niemand. Der hatte nicht mal einen richtigen Namen. Der hieß nicht Fritz oder Eugen oder Edes, sondern der hieß nach seinem Vater, Sohn des Timäus. Wahrscheinlich liegt es daran, dass damals in Jerusalem die Kindersterblichkeit ähnlich war wie in vielen Drittweltländern. 2 Drittel der Kinder sterben, bevor sie 2 Jahre alt werden. Und dann gibt man den Kindern unter 2 Jahren oft keinen Namen, sondern man nennt sie bei dem Namen des Vaters, bis sie stark genug sind, um selber zu leben. Und vielleicht ist der Kerl blind geboren und man hat ihm keine großen Überlebenschancen gegeben. Und dann hat man ihn einfach Bartimäus genannt und dann ist es so geblieben, denn am Ende war er dann immer auf Hilfe angewiesen. Der war ein Niemand. Der hatte keine Hoffnung, keine Perspektive, keine klare Perspektive auf ein Leben, mal einen Beruf zu erlernen, mal eine Frau zu heiraten, mal Kinder zu haben, mal irgendwie eine Perspektive zu haben. Damals gab es für behinderte Menschen noch nicht so viele Hilfen wie heute. Der hatte keine Perspektive. An dem zog das Leben vorbei. Bis an dem Tag das Leben an ihm vorbeizog. An Bartimäus zog das Leben vorbei, bis an dem Tag das Leben an ihm vorbeizog, nämlich in Jesus. Und dann fängt er an zu schreien und sagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das ist die Sprache der Psalmen, derer sich der Bartimäus hier annimmt. Und es ist eine Sprache, die gleichzeitig demütig und vertrauensvoll ist. Wie wir im Gebet reden mit Gott, demütig und vertrauensvoll. Demütig, weil er weiß, alles kommt von Gott. Und vertrauensvoll, weil er weiß, alles kommt von Gott, wenn ich bete. Und so schreit er mit vollem Hals und er erwartet viel von Gott. Wisst ihr, damit fängt vieles an. Der erste Schritt, neue Perspektive zu bekommen in deinem Leben, etwas zu bekommen von Gott, klare Richtung zu bekommen, ist viel zu erwarten. So wie Abraham, Römer Kapitel 4, Vers 18. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Damit fängt oft alles an zu glauben, dass Jesus mich nochmal aus der Dunkelheit, aus den Verwirrungen und aus dem Chaos vielleicht meiner Gedanken, meines Lebens herausholen kann und mir Erleuchtung und Klarheit und praktische Hilfe geben kann, wie es weitergeht. Und es drückt sich aus, dass er, Bartimäus, sich ausstreckt nach Gott. Nach Gott ausstreckt. Diese Chance, etwas zu bekommen von Gott im Gebet, in seinem Wort, in der Gemeinde, sich auszustrecken nach ihm. Und das bringt mich zum zweiten. Erwarte viel, bleib dran. Bleib dran. Das ist diese Geschichte, und ihr kennt sie, Vers 48. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Das finde ich cool. Wisst ihr, man muss Gott hören, um zu gehorchen. Nicht der Menschenmasse. Bartimäus musste hier etwas lernen, was wichtig ist für dein geistliches Leben, auch für dein Gebetsleben. Es gibt Stimmen um dich herum, die dich immer wieder entmutigen wollen, nicht zu beten, nichts zu bitten. Die können manchmal von außen kommen und sagen, hey, Gebet ist doch nichts wert. Da legen wir keinen großen Wert drauf, das bringt doch sowieso nichts. Das Wichtige ist, dass wir das umsetzen. Oder manche, die spöttisch sagen, das Fromme bringt doch gar nichts. Das kann manchmal die eigenen Eltern sein, der eigene Ehepartner, die eigene Freund, wo du vielleicht anfängst, in deinem Glaubensleben Dinge umzusetzen, aber vielleicht manchmal noch fällst, es nicht so richtig packst, es nicht so richtig hinbekommst und andere Leute sehen, dass du eigentlich anfängst, als Christ zu leben, es aber nicht richtig gebacken bringst und dann sagen, hey, von außen, du kriegst doch eh nicht hin, das Fromme hat doch keinen Wert bei dir, lass es doch einfach sein, dieses Gebetszeug. Dass Leute von außen dich entmutigen wollen, so wie hier. Aber wisst ihr, die Masse lebt oft umnebelt, trotz klarer Sicht. Auch in vielen christlichen Kreisen. Dass die Masse derer, der Volksmenge, der Jünger, den entmutigen wollen, etwas von Gott zu erwarten. Die Mittelmäßigkeit ist so eine einlullende Kraft, die wir oft haben in unseren Kreisen, die den radikalen Glauben auch ersticken wollen, auch im Gebet. Und dann ist das Gute oft der Erzfeind vom Besten. Selbstzweifel, Versagensangst, Verdienstdenken kommen rein in dein Leben. Da, wo das Gute der Feind vom Besten wird, zum sagen, hey, anderen geht's doch schlechter, Bartimäus, jetzt lass doch mal. Anderen geht's doch noch schlechter. Oder die Stimme kommt gar nicht von außen, sondern von innen, wo ich Selbstzweifel habe. Bin ich's überhaupt noch wert, dass Gott etwas für mich tut? Dass ich ihn was fragen kann? Versagensangst, das schaffe ich doch eh nicht. Oder Verdienstdenken, ich habe schon so oft versagt, darf ich das noch mal bitten, an Gott ranzukommen. Wisst ihr, ich habe einen guten Vers gelesen oder eine gute Aussage, die hat mir gut gefallen. Dass manchmal diese Stimme der Entmutigung von innen kommt. Dein Herz sagt dir manchmal, ich weiß nicht, ob ich das zu Ende bringe. Und Gott sagt dir, ich habe das gute Werk in dir angefangen, ich werde es auch vollenden. Dein Herz sagt dir manchmal, ich sollte mehr im Mittelpunkt stehen. Und Gott sagt dir, ich finde auch cool, was ich dir an Gaben gegeben habe, diene damit anderen. Dein Herz sagt dir manchmal, keiner liebt mich, ich bin ein Versager. Und Gott sagt dir, ich liebe dich unendlich. Dein Herz sagt dir manchmal, ich kann das nicht. Und Gott sagt dir, gemeinsam schaffen wir alles. Dein Herz sagt dir manchmal, das kann ich mir nicht verzeihen. Und Gott sagt dir, ich vergebe dir gerne. Dein Herz sagt dir manchmal, ich bin zu fett, zu schwach und zu unsexy. Und Gott sagt dir, du bist eine Sehenswürdigkeit, wunderbar gemacht in meinen Augen, auch wenn du Ü30 bist. Halleluja. Dein Herz sagt dir manchmal, ich bin zu müde und habe keine Lust mehr. Und Gott sagt dir, ich will dich erfrischen. Dein Herz sagt dir manchmal, das lohnt sich doch alles nicht. Und Gott sagt dir, ich schaffe durch dich etwas für die Ewigkeit. Dein Herz sagt dir manchmal, ich fühle mich allein und niemand sieht mich. Und Gott sagt, ich werde dich nie verlassen. Dein Herz sagt dir manchmal, das klingt doch alles viel zu einfach und ist deshalb unmöglich. Und Gott sagt dir, du vermagst alles durch den, der dich kräftigt, Jesus. Bartimäus bleibt dran. Er hat an dem Tag eine wichtige Lektion gelernt, nämlich die Stimme der Masse zu ignorieren und auf Gott zu hören, sonst kommst du zu nichts. Mach's wie meine Kinder in der Schule. Stell auf Durchzug. Stell auf Durchzug. Und bleib an den Verheißungen Gottes dran. Hör nicht auf andere. Hör auf Gott und seine Stimme. Das Dritte, lass los. Dann heißt es hier in Vers 29, oh Schweinsgalopp, Vers 29, und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes. Seht ihr, die gleichen Leute, die gerade noch gesagt haben, sei leise, die sagen, hey, komm, er ruft dich. Hör nicht auf die Stimme der Masse. Hör nicht auf die Stimme der Masse. Hör auf Gott. Und dann heißt es hier, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und es ist interessant, das Markus-Evangelium ist das einzige Evangelium, das mit hineinbringt in den Synoptikern, also diesen Parallelevangelien, die hineinbringt, dass er sein Gewand abwirft. Und ich will in dieses Gewand nicht zu viel hineinlegen, nur das Gewand war sehr interessant. Das war gesetzlich geschützt. Altes Testament. Wenn einer sein Gewand als Pfand gegeben hat, wenn er Geld ausgeliehen hat oder irgendwas, dann musste der, der ihm das Geld ausgeliehen hat und der das Pfand bekommen hat, am Abend, bevor es dunkel geworden ist, dieses Gewand zurückgeben, weil das Gewand war gleichzeitig Schlafsack und Schutz und alles, was ein Mann vielleicht hatte, um dort in Israel die Nacht zu überleben. Man durfte das Gewand nicht einfach behalten. Das war eine der wichtigsten Sachen. Und vielleicht der größte Schatz von diesem Bettler, sein Gewand. Und das wirft er ab und kommt zu Jesus. Ich mache daraus etwas Wichtiges. Lass los bedeutet für mich, nur wer bereit ist, Altes loszulassen, wird Neues mit Gott erleben. Der Hebräerbriefschreiber sagt einmal, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wisst ihr, das ist eine wichtige Sache, loszulassen. Manchmal Bitterkeit, loslassen und was Neues erwarten und ergreifen von Gott. Manchmal sind es Freunde. Oder Fernsehen oder Handy oder ein Lieblingssport. Manchmal ist es Stolz, manchmal sind es Ängste, manchmal sind es Fehler aus der Vergangenheit. Loslassen. Nicht das Beste von beiden Welten zu wollen, sondern sich klar zu entscheiden, ich kann nicht in meiner Bettelecke bleiben, wenn ich was von Gott möchte. Ich kann nicht in meiner alten Leben bleiben, wenn ich was mit Gott erleben möchte. Ich muss mich entscheiden, was ich möchte. Das Alte loslassen. Vielleicht alte Freunde, alte Verhaltensweisen, alte Dinge, in denen ich mich wohlfühle. Und raus und was Neues erwarten. Er wirft es ab und kommt zu Jesus. Er lässt los. Er bleibt nicht in dieser Spannung alt und neu. Wer von euch war schon mal im Zirkus und hat so Trapezkünstler gesehen? Habt ihr mal Trapezkünstler gesehen? Richtig cool, das gefällt mir. Die schwingen so von einer Seite zur anderen, habt ihr schon gesehen? Und dann irgendwann mal kommt das Gegentrapez auf der anderen Seite und dann irgendwann schwingen die parallel. Und dann lässt dieser Trapezkünstler die eine Seite los, greift das andere und dann was macht er? Dann bleibt er so hängen, oder? So, bis es ihn fast zerreißt. Nein, der Trapezkünstler, der wird die eine Seite ergreifen und die andere loslassen, dass es ihn eben nicht zerreißt. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Sache. Nur einer, nämlich Jesus, blieb so hängen, damit wir loslassen können. Um die Dinge, die Gott für uns hat, zu ergreifen, etwas Neues zu erleben mit ihm. Lass los. Und das Vierte, werde genau. Werde genau, ich habe noch 3,5 Minuten. Ganz genau kriegt man das nicht hin, aber fast. Das Vierte, werde genau, schreibt es auf. Jetzt kommt dieser Bartimäus vor Jesus. Das ist die zentrale Stelle in diesem Text. Die Kamera ist drauf, volle Hebel. Und jetzt geht der Trommelwirbel an. Und jetzt ist die lechzende Menge drumherum. Was wird Jesus und Bartimäus tun? Und jetzt kommt das Salto Mortale. Und die Frage, die Jesus an Bartimäus stellt, ist die Frage, wo meine Kinder sagen, hallo, was soll denn das, Jesus? Warum? Weil er ihn fragt, Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? So, das ist der interessante Punkt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Warum fragt er ihn? Warum fragt er ihn? Was er tun soll für ihn? Ist es nicht klar? Ich bin blind, ich will sehend werden. Aber Jesus will wissen, was will Bartimäus? Wisst ihr, nur wer weiß, was er will, bekommt auch bei Gott, was er braucht. Nur wer weiß, was er will, bekommt auch bei Gott, was er braucht. Pläne durchgebetet, durchgedacht und durchgeredet sind oft Glaubenserklärungen, die unserem Leben anhaltendes Wachstum garantieren. Was wünschst du dir von Jesus? Was willst du denn wirklich? Wovon träumst du denn wirklich im Blick auf dein Leben, deine Karriere, deine Familie, deine Beziehungen, dein geistiges Leben, deine Mitarbeit im Reich Gottes? Was willst du denn wirklich? Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist wichtig im Gebet. Und es ist eines der Risiken des Gebetes, auch die Chance, aber das Risiko und die Nebenwirkung, nämlich, was willst du und warum willst du es? Was willst du und warum willst du es? Warum willst du es eigentlich? Der Jakobusbrief im 4. Kapitel, Vers 2 und 3, der schreibt einmal, dass ganz viel Streit und Neid in der Gemeinde da ist, weil man Dinge haben möchte. Und dann sagt er 2 Gründe, warum man nichts bekommt. Das erste ist, weil man nichts bittet, aus Arroganz und Autonomie. Gebet hat keinen Wert, ich bitte gar nichts. Und das zweite, warum man nichts bekommt, ist, weil man bittet, um die Dinge, die man von Gott zu bekommen, für sich selber vergeuden möchte. Und dann sagt Jakobus, ihr Ehebrecher, ihr ehebrecherisches Geschlecht, ihr wollt Dinge von Gott, dass er die für euch tut, damit ihr die in eurem eigenen Leben verprassen könnt. Also, da kommt meine Frau, nein, ich gehe zu meiner Frau und sage, hey, könntest du mir nicht 50 Euro geben? Sie sagt zu mir, ja, für was? Damit ich meiner Geliebten einen schönen Blumenstrauß schenken kann. Das ist, was Jakobus sagt. Bartimäus, was willst du eigentlich von mir? Und warum willst du das, was du willst von mir? Warum willst du dein Abi gut hinkriegen? Warum willst du ein Jahr in die Weltmission? Warum willst du unbedingt einen Freund? Warum Willst du das und das studieren? Warum? Willst du, dass ich dir Gelingen schenke an dem Punkt? Willst du das dann nachher für dich, damit du in meinem Reich für meine Sache dich besser ein- und das umsetzen kannst? Oder willst du es einfach nur, um für dich zu vergeuden? Jetzt habe ich was angeschnitten, da darf ich keine 2 Minuten mehr dafür verbrauchen, aber das ist wichtig. Manche sagen aber Ede, hey, ist nicht die erste Bitte an Gott im Vater unser, nicht auch die, unser tägliches Brot gib uns heute? Es ist nicht ein egoistisches Gebet, das ich dann für mich selber veresse? Natürlich, das ist schon so. Nur das Interessante ist bei diesem Gebet, unser täglich Brot gib uns heute, dass er schon vorher 3 andere Bitten ausgesprochen hat. Nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und dein Name werde geheiligt. Also diese Bitte um etwas für mich selber ist eingebettet in das große Leben im Reich Gottes. Wisst ihr, das ist der Punkt, den ich für ganz wichtig halte. Wenn Gott jemand segnet, segnet er ihn immer mit der Hoffnung auf Multiplikation in einem hingegebenen Leben. Wenn Gott jemand segnet, dann segnet er ihn immer mit der Hoffnung auf Multiplikation in einem hingegebenen Leben. Gott sei Dank gibt er manchmal auch einfach nur so, aber nicht für lange. Wisst ihr, er heilt auch 10, von denen nur einer zurückkommt, um zu danken. Gott hat auch den 9 gegeben, was sie gebraucht haben, nur nicht für lange. Und es wird kein großes Erleben sein und kein einfach nur immer mehr von Gott zu bekommen. Die Frage ist, warum will ich mehr? Und es bringt mich zu dem 2. Werte genau, nämlich, dass auch der Inhalt, was ich bitte, interessanter wird und lebendiger und genauer wird. Ich erlebe oft Leute, die kommen zu mir und sagen, hey Ede, ich kann es nicht für mich beten. Und ich sage, hey, warum soll ich für dich beten? Ja, du kannst doch selber beten. Ja, aber dein Gebet, das bewirkt irgendwie mehr. Naja, sage ich schon mal falsch, aber wir können auf jeden Fall zusammen beten. Für was sollen wir denn beten? Ja, sagt die eine Frau, ich habe geheiratet vor 2 Jahren und ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Kannst du nicht beten, dass ich meinen Mann aushalte? Sage ich, können wir dafür beten? Ich meine, ich kenne ihn, das ist gar nicht so einfach. Aber hey, können wir nicht beten, dass dein Mann, dass der so richtig leidenschaftlich für Jesus unterwegs ist und dass eure Ehe richtig aufblüht und dass du ihn lieben kannst und ihm dienen kannst und dass es so richtig aufblüht, anstatt nur zu beten, dass du den aushältst? Ja, könnten wir auch. Okay, dann lass uns doch dafür beten. Und da kommt eine junge Frau und sagt, ich wünsche mir endlich mal einen Freund. Ich habe noch keinen Freund, ich bin schon 23, was wird aus meinem Leben? Was, du bist schon 23 und hast noch keinen Freund? Sage ich natürlich nicht. Ich habe doch keinen Freund, kann man nicht einfach beten, ich bin so alleine, ich fühle mich so einsam, mein Herz ist so leer, kann man nicht beten für irgendeinen, der mich mag, irgendeinen. Ich sage, hey, können wir beten, ich verstehe das, aber können wir nicht für einen beten, der wirklich genial ist? Also, der wirklich auch so für Jesus brennt, der unterwegs ist im Reich Gottes, der zu Jumiko geht jedes Jahr und der dann vielleicht auch noch nett aussieht. Ja, können wir auch dafür beten. Okay, dann lass uns doch dafür beten. Werde doch genau. Und dann kommt ein junger Mann zu mir und sagt, hey, Ede, ich kämpfe so mit Pornografie. Kannst du nicht helfen, dass ich davon loskomme? Sage ich, kann man natürlich dafür beten, dass du davon loskommst, mache ich gerne. Aber können wir nicht mehr beten? Können wir davon beten, dass du zum einen loskommst von Pornografie, aber zum anderen auch, dass du eine ganz neue und schöne Einstellung zur Sexualität gewinnst und dass dein Charakter dadurch wächst und dass du wirklich durch diese Zeit jetzt auch durch Schwierigkeiten einen Charakter entwickelst, der Jesus ähnlich wird? Können wir nicht dafür beten? Ja, können wir auch dafür beten. Und dann beten wir dafür. Versteht ihr? Und dann kann man beten, natürlich, dass man irgendwo einen Job findet. Man kann auch beten, hey, dass man einen Job findet, wo man so viel Geld verdient, dass man am Ende sich selber versorgen kann, seine Familie versorgen kann und noch Tausende von Euro an die Mission spenden kann. Liebenzeller Mission. Ich mache weiter. Ich muss Schluss machen. 5. Punkt, letzter Punkt. Werde genau, das war der vierte Punkt, jetzt kommt der letzte Punkt, sei unzufrieden. Sei unzufrieden. Wisst ihr, das ist ein interessanter Punkt. Er steht auf, was willst du, dass ich dir tun soll, dass ich sehend werde? Und dann sagt es Bartimäus Jesus und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Der Bartimäus ging nicht zurück in seine Bettlerecke. Der rannte auch nicht nach Hause und hat jetzt irgendwie ein Leben angefangen, sondern der ging mit Jesus weiter auf der Siegerstraße, unterwegs zu neuen Abenteuern. Der Bartimäus, der war nicht blöd. Der wusste, wo es ein Wunder gibt, da gibt es noch mehr. Er war nicht zufrieden mit einem himmlischen Erlebnis. Nein, er möchte hundertprozentige Erfahrung. Er war nicht zufrieden mit einer Heilung. Nein, er wollte den Herrn. Er war nicht zufrieden mit zeitlichem Augenlicht. Nein, er wollte himmlische Perspektive. Er war nicht zufrieden mit einem bürgerlichen Leben. Er wollte eine lebenslange Berufung. Er war nicht zufrieden mit einem bürgerlichen Leben. Er wollte eine lebenslange Berufung und so wie die Gebetserhörung zum Auftrag. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von Gebet. Dann endet diese Geschichte. Und bei Markus endet sie. Im Lukas-Evangelium wird noch ein Vers angefügt und da heißt es, und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ich stelle mir diese Szene zum Schluss so vor und denke, wow. Alle haben gewonnen an diesem Morgen oder an diesem Tag. Das Volk hat angefangen zu glauben, Gott gelobt. Dem Bartimäus, dem wurde geholfen, der wurde geheilt und Gott hat das Lob bekommen. Ich stelle mir diese Szene so vor, wie Bartimäus Gott lobt und das Volk Gott lobt. Und was macht Jesus? Was macht Jesus am Ende der Geschichte? Markus sagt uns nichts, Lukas sagt uns nichts, ich sag's euch. Jesus steht daneben und grinst. Der grinst. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Allen ist geholfen. Wenn wir anfangen, diese Chance im Gebet einzugehen, das zu bekommen, was wir wünschen in unserem Herzen, aber dann auch das Risiko sehen, dass vielleicht aus dieser Gebetserhörung eine Berufung wird, aber als Nebenwirkung immer haben, dass der wahre Held der Geschichte, nämlich Gott, groß gemacht wird. Groß gemacht wird. Da freuen sich alle. Da freuen sich alle. Wie beim Fußballspielen. Letzte Story, der Andreas, der Arme. Ich habe zwei Jungs und zwei Mädels und eine Frau und wir spielen oft Fußball bei uns hinterm Haus. Jungs gegen Mädels. Ich bin dann meistens im Tor. Die Jungs gewinnen, ich habe keine Ahnung wieso, aber mein Kleinster, der ist jetzt 12, der ist dann vorne und ich bin dann im Tor und der hat neulich jetzt im Herbst wieder ein Tor geschossen. Und dann freut er sich unbändig, der ist VfB-Fan, wenn man da mal ein Tor schießt, freut man sich immer. Und dann freut er sich unbändig und dann rennt er von vorne nach hinten über diesen Rasenplatz bei uns in einem Haus. Und wir haben so ein Ritual, dass ich ein paar Schritte aus dem Tor ihm entgegenkomme und er rennt dann vorbei und dann machen wir so High Five. Kennt ihr das? Gib mir 5, weil sich alle freuen. Und Jesus, der gibt dir 5. 5 Schritte. Gib mir 5, sagt Jesus, für dein Leben, für dein Gebetsleben. Erwarte viel, bleib dran, lass los, werde genau und sei unzufrieden. Gib mir 5. Das wäre doch mal ein Gruß für Christen. Gib mir 5. Halleluja, Amen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Nur wer weiß, was er will, bekommt von Gott das, was er braucht. Und ich weiß, und das zeigen mir auch schon die Ordner an, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell machen. Das heißt, wir singen jetzt noch ein Lied, nämlich Sei dein ist die Herrschaft, Lied Nummer 5 auf dem Liedblatt. Währenddessen bitte ich alle, die hier auf der rechten Seite außen sitzen, bei euch stehen Becher auf dem Boden. Da dürft ihr, wenn ihr mögt, ein Dankopfer einlegen. Also ihr müsst nichts geben, fühlt euch da ganz frei. Das Opfer wird für die Missionare sein, die heute Mittag um 15.15 Uhr in der Schlussveranstaltung ausgesendet werden. Nehmt ihr bitte rechts die Becher und lasst sie einmal komplett bis links durchgeben. Und wir singen Dein ist die Herrschaft, Lied Nummer 5 auf dem Liedblatt.